Liebe Geschwister, ich freue mich ja doch, dass Sie sich durch das Wetter durchgekämpft haben, sodass ich hier nicht alleine stehen muss mit meinen beiden Geschwistern, die mich immer aufnehmen. Ich möchte zu Eingang zwei Worte Gottes lesen. Einmal aus Epheser 4, Vers 13 bis 15. Dort heißt es, als Ziel des Apostels Paulus, dass die Heiligen vollendet würden für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle miteinander hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, hin zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Warum? Damit wir dann nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Winde oder von jedem Geist der Lehre. Ruach kann der Wind sein, Pneuma im Griechischen, kann aber auch der Geist sein. Von jedem Wind der Lehre, die da kommt, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Listig ersonnener Irrtum. Sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in jeder Beziehung heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wenn ich dieses Wort und diesen Zusammenhang recht verstehe, dann gibt es für die endzeitliche Gefährdung der Gemeinde durch die Irrtümer dämonischen Ursprungs und schließlich auch für die heranbrandende Welle der Irrtümer und Lügen des Antichristen nur eine Wappnung. Und zwar jene endzeitliche Reife zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Nicht des Glaubens über den Sohn Gottes und der Erkenntnisse, die man sammeln kann über den Sohn Gottes, sondern es ist eine personale Vertrauensverbindung mit dem Sohn Gottes und eine personale Erkenntnis in ihrer vollendeten Ausreife. Hier in diesem Text finden wir etwas von diesem listig ersonnenen Irrtum, der uns umhertreiben könnte, wenn wir Unmündige sind und wenn wir nicht wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, sonderlich in den Stürmen und Gefährdungen der Endzeit. Dazu noch das Wort aus 2. Korinther 2, Vers 10 bis 11. Wem ihr aber etwas vergebet, dem vergebe auch ich, denn auch ich, was ich vergeben habe, wenn ich etwas vergeben habe, habe ich um euretwillen vergeben in der Person Christi, damit wir nicht von Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns keineswegs unbekannt. Hier haben wir die Quelle aller lebensgefährlichen Irrtümer für das Leben in der Nachfolge und für das Leben und die Ausreife der Gemeinde Jesu Christi. Unser Bruder hat uns gerade schon das Sprichwort genannt, die Redensart, Irren ist menschlich, womit auch in den Fehlentwicklungen der Gemeinschaften und Gemeinden in unserer Zeit vieles entschuldigt wird. Das ist gewiss so, Irren ist menschlich. Aber zum Menschlichen gehört auch das Seelische, und das Seelische kann eine Einbruchspforte für das Dämonische sein. Jakobus sagt es ja, eine menschliche Weisheit, welche ist eine seelische Weisheit, ja sogar eine dämonische Weisheit. Wenn dieser Irrtum, den wir Menschen haben, dem wir unterliegen, manchmal sogar gute Motive hat, dann kann er doch lebensgefährlich sein. Und das wissen nicht zuletzt die Autofahrer unter uns. Es gibt verhängnisvolle Irrtümer, die mit schweren Verletzungen oder mit dem Tode bestraft werden müssen oder gerecht werden. Lebensgefährliche Irrtümer durch die Verirrung. Und nun könnte man natürlich jetzt vieles schildern von dem, was heute in der Kirche, in den Gemeinden hin und her, auch in den freikirchlichen Gemeinden und Gemeinschaften vor sich geht, an fundamentalen Irrtümern und Torheiten. Aber das können Sie alles lesen in Schriften wie Idea oder in der Schrift der Bekenntnisbewegung Kein anderes Evangelium oder in anderen Publikationen. Ich möchte bewusst heute auf diese Dinge verzichten. Ich möchte vielmehr durchs Neue Testament mit Ihnen gehen und dort von den Stellen etwas sagen, die über diese Irrtümer berichten. Und wir werden sicher dann auch manches wiederfinden, was in unserer Zeit so verhängnisvoll und so verkehrt läuft und Gemeinden in das Verderben führt. Das erste wäre der Irrtum von blinden Blindenführern. Wie es die Pharisäer und Sadduzäer waren zur Zeit unseres Herrn Jesus Christus. Sie wissen ja vielleicht, dass der Herr Jesus den Pharisäern näher stand als den Sadduzäern. Das hatte folgende Gründe. Die Sadduzäer der damaligen Zeit waren die liberalen Theologen, die weder an eine jenseitige Welt glaubten, noch an Engelmächte und Dämonenmächte, noch an ein Fortleben der Seele, noch an eine Auferstehung. Während die Pharisäer im Großen und Ganzen doch schriftgetreu waren. In Matthäus 22 haben diese Männer einmal Jesus versuchen wollen, hinsichtlich seiner Aussagen über die Auferstehung. Matthäus 22, Vers 23. An jenem Tage kamen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und nun haben sie sich eine Geschichte ausgedacht. Sie werden alle diese Geschichte schon einmal gelesen haben. Das ist so eine typische Schreibtischgeschichte. So etwas erfindet kein Mensch, der wirklich im praktischen Leben steht, sondern das kann nur ein verkorkster Theologe erfinden, wie es die Sadduzäer waren. Sie sagten, Rabbi, Lehrer, Moses hat gesagt, wenn jemand stirbt und keine Kinder hat, so soll sein Bruder sein Weib heiraten und soll seinem Bruder Samen erwecken. Die sogenannte Levirats-Ehe. Na gut. Aber, jetzt kommt es. Es waren aber bei uns 7 Brüder. Und der erste verheiratete sich und starb, und weil er keinen Samen hatte, hinterließ er sein Weib seinem Bruder. Gleicherweise auch der zweite und der dritte, bis auf den 7. Das ist doch eine tolle Geschichte. Alles unverheiratete Brüder, alle mit derselben Frau. Zuletzt aber von allen starb auch das Weib. In der Auferstehung nun wissen Weib von den 7 Brüdern, wird sie sein. Denn alle hatten sie. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irret sehr, indem ihr die Schriften nicht kennet, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sind wie die Engel Gottes im Himmel. In diesem Punkt. Was aber die Auferstehung der Toten anbetrifft, habt ihr denn nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. So ernst nimmt Jesus das Wort Gottes. Er sagt, wenn dieser Gott sich den Gott Abrahams nennt, obwohl Abraham nicht mehr auf Erden lebt, wenn er sich den Gott Isaaks nennt und den Gott Jakobs, dann kann dies nur bedeuten, dass diese Männer bei ihm leben, in der Ewigkeit. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Für ihn ist diese Schriftstelle ein Auferstehungsbeweis. Nun aber zu dem eigentlichen Irrtum, den Jesus den Sadduzäern vorwirft. Ihr kennt weder die Schriften noch die Kraft Gottes. Das sind zwei verhängnisvolle Irrtümer, die daraus erwachsen. Die Kraft Gottes ist der Heilige Geist. Und das sind die beiden Dinge, die uns in das Leben Gottes hineinwachsen lassen, die uns fördern in der Gnade und in der Erkenntnis zu einem lebendigen Wachstum, dass wir heranreifen zu Vätern in Christo. Das Wort Gottes und der Geist Gottes, die Kraft Gottes, der Geist, der uns lebendig macht in der Wiedergeburt für Jesus und für das Wort Gottes, und derselbe Geist, der das Wort Gottes für uns lebendig macht und es uns aufschließt. Das ist ein wunderbarer Zusammenhang. Der Heilige Geist arbeitet niemals ohne das Wort, niemals gegen das Wort, auch niemals über das Wort hinaus. Er bedient sich des Wortes und er macht es uns so lebendig, dass Jesus durch seine Wirksamkeit verherrlicht wird. Ja, das ist wichtig, diese beiden Pole unserer Verankerung, das Wort Gottes, das nicht vergeht und das bis auf den letzten Titel, bis auf das letzte Strichlein erfüllt wird, und der Geist Gottes, die Kraft Gottes, die uns das Wort lebendig machen. In Haggai 2 heißt es einmal in Vers 5, als Trost für das endzeitliche Israel, mein Wort und mein Geist haben bestimmt in eurer Mitte, fürchtet euch nicht. Das sollte in unseren Gemeinden so sein. Wir haben nur dann keinen Grund zur Furcht, wenn Gottes Wort und Gottes Geist Bestand in unserer Mitte haben. Das ist die andere Seite der Medaille. Es steht in der Offenbarung geschrieben, weil du bewahrt hast das Wort meiner Geduld, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den Weltkreis kommen wird. Gemeinde Jesu muss in unserer Zeit mehr als zu jeder anderen kirchengeschichtlichen Epoche Wortgemeinde sein. Wir haben auch Erweckung nur zu erwarten durch eine Erweckung des Wortes Gottes in der Gemeinde und durch eine Neubelebung des Volkes Gottes. Es gab ja auch Männer wie die Pharisäer, die kannten wenigstens die Schriften einigermaßen. Und doch hatten sie keinen Kontakt zum Heiligen Geist, zur Kraft Gottes. Denn eine rein formale Schriftkenntnis gibt uns auch keine Offenbarung Gottes. Es gibt viele liberale Theologen, die die Schriften durchaus kennen, in ihrem Wortbestand, in ihrem grammatischen Bestand, in ihrer historischen Gegebenheit und Verankerung und in diesen Dingen. Und trotzdem können sie nicht in das Leben Gottes vordringen. Denn was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherzen aufgestiegen ist, das hat Gott denen enthüllt und bereitet, die ihn lieben. Menschliche Dinge muss man erkennen, um sie lieben zu können. Göttliche Dinge muss man lieben, damit man sie erkennen kann. Das ist der Weg. Bei den Pharisäern galt das Wort Johannes 5, 39 bis 40. Ihr durchforschet die Schriften, anders als die Sadduzäer, und ihr meinet, in ihnen ewiges Leben zu haben. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, denn sie sind es, die von mir zeugen. Das ist wichtig. Berührung und Kontakt mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft Gottes haben, zu Jesus kommen. Wer meinen Willen tut, sagt Jesus, der wird dann auch erkennen, ob die Lehre von Gott sei oder ob ich sie aus mir selbst heraus erfunden habe. Ihr wollt nicht zu mir kommen. Sie hatten eine formale Schrifterkenntnis, aber der Buchstabe der Schrift tötete sie. Wir brauchen des Geistes, der uns das Wort Gottes lebendig macht. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und noch heute liegt die Decke auf den Herzen der Israeliten. Und sie lesen Moses, die Tora, sie lesen die Schriften, die Ketubim und die Nebiim, die Propheten. Und doch leuchtet in diesen Schriften ihnen nicht das Geheimnis Gottes und seines Messias auf. Bis zu jenem Tage, wo Gott die Decke von ihrem Herzen ziehen wird. Ihr irret sehr. Das ist eine Wurzel geistlichen Irrtums. Ihr irret sehr, denn ihr kennet weder die Schriften noch die Kraft Gottes und seines Heiligen Geistes. Das Zweite. Der zweite Irrtum ist der Irrtum, man könne auf Heiligung folgenlos verzichten. Es hätte letzten Endes keine wesentlichen Folgen. Ich habe zum Beispiel einmal Folgendes gehört von einem Bruder in der Verkündigung: Der innere Mensch des Geistes, den Jesus Christus in uns erschaffen hat, kann vom Menschen und von dem Geschehen im alten Fleischesmenschen nicht angetastet werden. Wenn wir sündigen, dann sündigen wir in unserem alten Menschen, in unserem Fleische, und das berührt den inneren Menschen des Geistes überhaupt nicht. Was für eine fundamentale Irrlehre. Uns, die wir eine Person sind, vor dem lebendigen Gott auseinander zu dividieren, in eine fromme Hälfte, die niemals geschädigt werden kann, und in eine Hälfte des alten Adam, des Fleisches Menschen, der getrost sündigen kann, weil dies den Heiligen Geist in uns nicht erreicht. Wissen Sie, was das ist? Das ist jene Sekte der Nikolaiten, angeführt von dem armen Pfleger Nikolaos, der später vom Glauben abgefallen ist und die in der Offenbarung zweimal erwähnt wird, die da gelehrt hat, man müsse die Tiefen des Satans erkennen, damit man hinterher erst völlig die Übermacht der Gnade Jesu erkennen kann. Man müsse also durch allen Dreck und Schlamm, durch alle Sünde und durch alles Gift dieser Welt erst hindurchgegangen sein, ehe man die heilsame Arznei der Erlösung Jesu Christi genießen könne. Genau das ist es, wovon wir gerade gesprochen haben. Der Irrtum, man könne auf Heiligung folgenlos verzichten. Und dazu möchte ich jetzt einmal lesen, 1. Korinther 6, Vers 8 bis 12. Ein ernstes Wort des Apostels Paulus, und wir könnten getrost sagen, das ist die Bergpredigt des Apostels Paulus. 1. Korinther 6, 8 bis 11. Aber ihr tut Unrecht und übervorteilet, und das, Brüder. Und wisset ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irret euch nicht, weder Hurer noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solches sind euer etliche gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Wunderbar. Und nun gilt es, diese Dinge ein für alle Mal zu verlassen. Liebe Geschwister, das ist ein ernstes Wort. Und wenn Sie jetzt vielleicht sagen, und es gibt Brüder in manchen Erkenntniskreisen, die dies sagen, das wäre ja ein Wort aus den Frühbriefen des Apostels Paulus, das er dann später überwunden habe, dann sollten Sie daran denken, dass dieses ernste Wort noch einmal im Galaterbrief vorkommt und dann auch in einem seiner spätesten Briefe, nämlich in Epheser 5, 5 bis 6. In Galater 5, 19 bis 21 heißt es folgendermaßen: Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, gleich wie ich auch vorhergesagt habe, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Und Epheser 5, 5 bis 6: Denn dieses wisset und erkennet ihr, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, welcher ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reiche Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit inhaltlosen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Haben Sie gemerkt, dass es auch für die Gemeinde um das Reich Gottes geht, um das Königtum Gottes? Denn die Gemeinde ist ein wesentlicher Bestandteil der Königsherrschaft Gottes. Und sie wird einmal dazu berufen sein, die Verheißungen Gottes mit dem Christus durchzuführen in den kommenden Weltzeiten. Denn wir sind ja von ihm für seinen Gott und Vater zu Königen und zu Priestern gemacht. Und man könnte hinzufügen, auch zu Richtern in den kommenden Weltzeiten, weil wir einmal Menschen und Engel richten werden als Glieder des Leibes Christi. Das ist das Erbteil in der Königsherrschaft Gottes. Nun muss ich allerdings eines sagen. Es ist ja ein Wort, wo wir suchen könnten, ob wir uns nicht irgendwie in dieser Liste befinden. Und weil freilich ständig die Möglichkeit bleibt, durch das Bekenntnis vor ihm diese Dinge zu bereinigen. Aber es geht hier um das Erbteil in der Königsherrschaft Gottes. Es geht nicht um die Seligkeit. Jener Blutschänder von Korinth, der von Paulus dem Satan übergeben worden ist zum Verderben des Fleisches, wurde in dieses schreckliche Gericht hineingegeben und unter einen Bannfluch Gottes gestellt, damit wenigstens sein Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesus. Das sagt die Schrift ganz klar. Erbteil im Reiche Gottes heißt, mit dem Christus einmal zu herrschen als König. Erbteil im Reiche Gottes heißt, mit dem Christus einmal priesterlich zu dienen, allen denen, die im Gericht liegen und die sich nach Erlösung sehnen. Erbteil im Reiche Gottes heißt, einmal an seinen richterlichen Hoheiten und Würden teilzunehmen. Denn wenn wir hier leiden, werden wir einst mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Das ist das Erbteil im Reiche Gottes. Und dann könnte jetzt ein leichtfertiger Sünder sagen, dann ist es doch gar nicht so schlimm, wenn letzten Endes ich doch wie ein Brand aus dem Feuer gerettet werde. Selbst dann, wenn ich einmal nicht Gold, Silber und edle Steine empfangen werde, sondern Holz, Heu und Stoppeln verbrennen werden im Feuergericht Christi. Liebe Geschwister, wenn wir einmal sehen werden in der Ewigkeit, was wir hätten werden können, nach dem Bauplan des Heiligen Geistes, den der Christus in uns niedergelegt hat, und dieses alles versäumt haben, das wird uns ein tiefes und letztes Gericht bereiten. Und das wird uns keineswegs gleichgültig sein. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die Karl Geyer oft erzählt hat. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht daran erinnern, von jenem Fürstensohn, der in der Nähe seines Palastes von Zigeunern geraubt worden ist. Es soll sich wirklich ereignet haben. Und der dann in einer Zigeunersippe und Familie groß geworden ist. Und als die Zigeunerin, die ihn großgezogen hatte, dann auf dem Sterbebett lag, hat sie dieses bekannt. Und der Sohn, inzwischen schon erwachsen, kam in seine Familie zurück, in die fürstliche Familie, vielleicht sogar königliche Familie, und er wurde nun eingewiesen in die Hofetikette. Und er hatte doch nur das mitgebracht, was er bei den Zigeunern gelernt hatte. Und Sie können sich vorstellen, wie der da geräuspert und gespuckt hat und wie er sich ausgedrückt hat und wie er sich benommen hat und daneben benommen hat. Man konnte ihn überhaupt niemandem vorzeigen. Und am liebsten hätte er in der Baracke und Hundehütte geschlafen und hätte die alten Lumpen wieder angezogen. Und da hat der Haushofmeister ihm immer wieder gesagt, Majestät, Sie sind ein Königskind. Das gilt uns, wenn wir diese Dinge an uns entdecken. Auch wir sind Königskinder, berufen zu großen und herrlichen Ewigkeitsaufgaben zusammen mit dem Christus. Ehret euch nicht, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Dazu noch ein Wort aus 2. Korinther 12, 20 bis 21. Und dazu möchte ich zuvor sagen, dass der Apostel Paulus manches gesagt hat, was gleichsam wie ein Wort des Christus uns erscheint. Er hat ja auch schon in der vorigen Stelle, die wir lasen, gesagt, er rede in der Person Christi. Er hat sich selbst als Darsteller und als Mund Jesu Christi angesehen. Und so sollten wir einmal dieses Wort des Apostels Paulus auch als Wort des erhöhten Christus sehen. 2. Korinther 12, 20 und 21. Denn ich fürchte, dass wenn ich komme, ich euch etwa nicht als solche finde, wie ich will. Und dass ich von euch als solche erfunden werde, wie ihr nicht wollt. Wir stehen ja vor dem Kommen, vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi. Dass etwa Streitigkeiten, Neid, Zorn, Zänkereien, Verleumdungen, Ohrenbläsereien, Aufgeblasenheit, Unordnungen vorhanden seien, dass, wenn ich wiederkomme, mein Gott, mich euretalben demütige und ich über viele trauern müsse, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben, über die Unreinigkeit und Hurerei und Unzucht, die sie getrieben haben. Dieses dritte Mal komme ich zu euch. Und die Wiederkunft Jesu Christi für die Gemeinde seines Leibes zur Entrückung ist sein drittes Kommen. Aber darüber kann ich jetzt nichts sagen. Wie kostbar wird uns dieses Wort als Wort aus dem Munde Jesu Christi. Der dritte Irrtum ist der Irrtum, man könne Gott verspotten, ohne dass dies Gericht nach sich zieht. Wir kennen alle das Wort aus Galater 6, Vers 7 bis 8. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was irgendein Mensch sät, genau das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleische Verderben ernten. Achten Sie bitte darauf, dass hier nicht steht, er wird von Gott Verderben ernten. Es ist gleichsam ein Automatismus der Saat. Aus der Folge richtig, nach Naturgesetzen, die Ernte erfolgt. Wer für sein eigenes Fleisch sieht, wird von dem Fleische Verderben ernten. Wer aber für den Geist sieht, wird von dem Geiste ewiges Leben ernten. Darum lasst uns in Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Nun, wir denken zunächst an Jesus, den Sämann. Er hat auch gesät als der letzte Adam, aber in einer anderen Weise. Er hat auf den Geist gesät und er hat deshalb die gewaltige Freudenernte, die er einmal seinem Gott und Vater entgegentragen wird. Er, der die Welten weinend zur Aussaat getragen hat. Ich möchte wenigstens noch von ihm ein Wort lesen, damit wir auch die positive und prophetische Seite verspüren. In Jesajas 55 steht das schöne Wort vom Worte Gottes, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und sie Sprossen gemacht, und dem Sämann Samen gegeben und Brot dem Essenden. Also wird mein Wort sein, der Logos Gottes, der Christus. Das Wort, das aus meinem Munde hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Ja, das dürfen wir glauben, dass das Wort Gottes, der Christus, nicht leer zu seinem Gott und Vater zurückgekehrt ist und dass er alles ausführen wird, wozu Gott ihn als Mittler der Schöpfung, der Erlösung und der Vollendung gesandt hat. Wie ein Sämann. Er ist ja auch der Sämann, der das Wort Gottes sät. Aber nun, der Irrtum derer, die da meinen, sie könnten Gott verhöhnen und verspotten, ohne das Gericht zu ernten. Man hat ja in unseren Jahren den Gotteslästerungsparagraphen abgeschafft. Und was für schauerliche Folgen daraus gekommen sind, das hören Sie vielleicht gelegentlich einmal. Ich habe kürzlich von einem Kabarett gehört in Garmisch-Partenkirchen, mitten im katholischen Umfeld, wo man offen den gekreuzigten Jesus, das Abendmahl, und alle anderen heiligen Dinge so verhöhnt hat, dass man das mit Worten nicht wiedergeben kann. Und lediglich die katholischen Kirchen haben protestiert. Die evangelischen schwiegen stille. Und so ist es aller Orten hier im Land. Wir stillen im Lande, die wir in die Gemeinschaften und Gemeinden gehen. Wir kriegen kaum etwas davon mit, was heute geschieht. Da wollen wir uns vom Geist unserer lästerlichen Zeit nicht anstecken lassen. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir auch die, die in Obrigkeit sind, nicht lästern sollten, sondern dass wir den König ehren sollten. Und das ist eben heute der Bundespräsident oder der Bundeskanzler. Was heute an Hohn und Spott und Lästerung über solche ausgeschüttet wird, die in Hoheit sind, aber auch in Schwachheit, genauso wie wir. Damit könnte man ganze Schiffsladungen und Tankerladungen füllen. Aber was über den lebendigen Gott ausgeschüttet wird, an Lästerung und Hohn und Spott, das ist noch ungeheuerlich viel mehr. Wie steht Gott zu diesen Dingen? Wer auf das Fleisch sieht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Der lebendige Gott gibt den gerichtsreifen Menschen an sich selbst dahin. Römer 1 steht dreimal das Wort, dass Gott die Völker dahin gegeben hat, in die Verwüstung ihres Geistes, in die Verwüstung ihrer Seele und in die Verwüstung ihres Leibes, in der Sexualität. In einer irregeleiteten Sexualität. Karl Barth hat einmal gesagt, es gibt kein schlimmeres Verderben als dieses, dass Gott die Menschen an sich selbst dahin gibt. Und das wäre das Letzte, wenn Gott uns an uns selbst dahin geben würde und an das aus unserem Inneren hervorbrechende Verderben, das genährt ist von der Finsternis. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Sehen Sie einmal, alles was kommen wird, auch nach der Offenbarung des Johannes, an moralischem Verfall, an Umweltkatastrophen, an Verwüstungen dieser Erde, an Dämonismus in der Endzeit, das sind eigentlich gar keine Gerichte Gottes, sondern das ist das, was der Mensch selbst bereitet. Und was dann in einer ungeheuren Weise über ihn hereinbrechen wird. Es wird zurückgestaut durch die Güte Gottes noch bis in unsere Zeit. Es ist wie eine gewaltige Staumauer, die das Geheimnis der Gesetzlosigkeit immer noch aufhält. Bis dann dieser Damm brechen wird und bis der Gesetzlose offenbar werden wird, der Sohn des Verderbens. Der Sohn Satans auf Erden. Was der Mensch sät, eben das wird er ernten. Gott braucht überhaupt nichts zu tun. So wie man das beim Theater macht, wenn es ein Gewitter gibt, dass hinter den Kulissen Leute stehen und das große Blech bewegen, damit es donnert. So hat man sich früher die Gerichte Gottes vorgestellt, die endzeitlichen Gerichte. Nein, es geschieht ganz anders. Dahingabe des Menschen an sich selbst. Denken Sie doch daran, was es heute schon an Okkultismus in unserer Welt gibt. Die okkulten Strömungen, wozu auch vieles gehört, was sich Esoterik nennt, überwiegen heute schon das, was wir an Religionen vorfinden. Für das Kommen des Sohnes Satans wird die Weltbevölkerung immer mehr vorbereitet. Sie wird ihn als den genialen Planetarier begrüßen, der endlich die Lösung der Weltprobleme bringt. Zu diesem Galaterwort noch ein ergänzendes Wort aus Sprüche 1, Vers 24 und folgende. Dort sagt der lebendige Gott, weil ich gerufen und ihr euch geweigert habt, meine Hand ausgestreckt und niemand aufgemerkt hat und ihr all meinen Rat verworfen und meine Zucht nicht gewollt habt, so werde auch ich bei eurem Unglück lachen, werde spotten, wenn euer Schrecken kommt. Wenn euer Schrecken kommt wie ein Unwetter und euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm, wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen, dann werden sie zu mir rufen und ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und mich nicht finden. Darum, dass sie Erkenntnis gehasst und die Furcht Jehovas nicht erwählt, nicht eingewilligt haben in meinen Rat, verschmäht alle meine Erziehung. Und sie werden essen von der Frucht ihres Weges. Hier haben wir wieder Saat und Ernte. Und von ihren Ratschlägen sich sättigen. Denn die Abtrünnigkeit der Einfältigen wird sie töten. Und die Sorglosigkeit der Toren sie umbringen. Wer aber auf mich hört, wird sicher wohnen und wird ruhig sein vor des Übels Schrecken. Der vierte Punkt. Der fundamentale Irrtum über das Wesen Gottes des Vaters. Dazu lese ich das bekannte, aber außerordentlich wichtige Wort aus Jakobus 1. Von Vers 13 an. Niemand sage, wenn er versucht wird, das heißt, wenn er zur Sünde und zum Bösen versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, von Satan. Und er selbst versucht niemanden. Zu ergänzen ist zur Sünde, zum Bösen. Er erprobt unseren Glauben. Er führt uns in mancherlei Versuchungen und Anfechtungen hinein, dass wir in ihnen den Gehorsam eines Sohnes erweisen. Aber er versucht uns nicht zum Bösen. Und das zeigt nun der Zusammenhang. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und geködert wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Auch zwischen dem Empfangen und der Geburt liegt ein embryonales Werden in unserer Seele, in unserem Willen. Vom Gedanken der Sünde zur Tat der Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ehret euch nicht, meine geliebten Brüder. Man kann also in diesem Punkt gewaltige Irrtümer haben. Etwa den Irrtum, Gott habe den Satan als Satan erschaffen. Gott selbst setze das Böse in die Welt hinein. Gott selbst sei es, der Sünde und Abfall, Lästerung und Gemeinheit in uns hervorruft. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Nur gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wesenswechsels Schatten. Keine Lichtesveränderung, noch der Schatten eines Wesenswechsels. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. In Sirach 15, einer apokryphen Bibelschrift, heißt es in Vers 11 bis 12, sprich nicht, durch den Herrn bin ich abtrünnig geworden, denn was er hasst, das sollst du nicht tun. Sprich nicht, er selbst verleitete mich, denn er bedarf keines sündigen Mannes. Es ist ein grundsätzlicher Irrtum, der unseren ganzen Glauben verderben kann, bis ins Mark, und der in uns das Misstrauen gegen den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus nährt und pflegt und wachsen lässt. Und das ist das Sinnen und Planen des Feindes in unserer Zeit, Misstrauen zu erwecken gegenüber dem lebendigen Gott. Das kann verschiedene Gründe haben. Einmal die Verfinsterung und Verblendung unseres Verstandes, wenn er nicht erneuert ist durch den Heiligen Geist. In Jesaja 25 heißt es einmal, dass über den Stämmen Israels ein Schleier liegt. Das ist die Decke auf dem Herzen. Dass sie das Wort Gottes nicht verstehen im Blick auf den Christus, auf den Messias. Aber dann heißt es auch, dass eine Hülldecke über den Völkern dieser Welt, über den Goyim liegt. Auch die Völker sind verblendet. Und wie sollten sie Gott erkennen in seinem eigentlichen Wesen des Lichtes und der Liebe? Im ersten Johannesbrief steht es einmal, das ist das Wort, das wir von Jesus empfangen haben und das wir Apostel euch weitergeben, dass Gott Licht ist und in ihm ist keinerlei Finsternis. Das Zweite, was uns zum Misstrauen gegenüber Gott erregen könnte, das ist die Wirklichkeit dessen, was auf Erden vor sich geht. Alle Katastrophen, alle Kriege, all das Furchtbare an Hunger und Verderbung und Vertreibung, an Tod und Entsetzen, denn noch ist diese Erde ein gewaltiger Blutacker. Noch ist es uns verborgen, dass der Christus der Herr des ganzen Alls ist. Aber es kann auch dazu beitragen, dass wir ein falsches Vaterbild haben. Und hier möchte ich einmal etwas sagen. Wenn Kinder keinen Vater haben, Oder aber, wenn Kinder einen Vater hatten, der sie ungerecht und unbarmherzig verfolgt und verhöhnt hat, dann kann das dazu führen, dass sie dieses karikierte Vaterbild später auf Gott, den Gott und Vater Jesu Christi, übertragen. Und dass sie jedes Mal dann, wenn Leiden in ihr Leben kommt, wenn Not und Angst und Spannung in ihr Leben kommt, in dem Gott des Lichtes ihren einstigen Vater zuschauen meinen, der nur darauf wartet, sie zu strafen und zu peinigen, und nicht jener Gott, den die Apostel hatten, der Gott und Vater Jesu Christi. Und deshalb ist es so wichtig, was die Sprüche sagen von der Mutterunterweisung, dass sie vereinigt sein sollte mit der Erziehung durch den Vater, der durch sein Vaterbild im Kind eine grundsätzliche Disposition setzt im Blick auf den lebendigen Gott, der uns erziehen will, wie der Vater seine Söhne. Noch einmal, irret euch nicht, liebe Brüder. Gott versucht nicht zum Bösen. Nur gute Gabe und nur vollkommenes Geschenk kommt von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Wesensveränderung ist, noch eines Lichteswechsels Schatten. Dazu gehört das Wort aus 2. Korinther 6, 14 bis 16. Dass wir auch einmal prophetisch sehen sollten und nicht nur erbaulich und moralisch als Ermunterung und Ermahnung an uns selbst. Dort heißt es, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen, denn welche Genossenschaft hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft könnte das Licht mit der Finsternis haben? Jesus Christus, das Licht der Welt, mit dem Satan, der Verkörperung aller Finsternis. Welche Harmonie könnte zwischen Christus und dem Belial bestehen, zwischen dem Christus und dem Satan? Und daraus die Folgerung, welches Teil könnte ein Gläubiger mit einem Ungläubigen haben? Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit den Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Ein letztes. Dazu lese ich aus Judas 10 bis 11. Judas 10 bis 11. Diese aber, das sind die Irrlehrer der Endzeit, diese aber lästern, was sie nicht kennen. Was irgend sie aber von Natur aus, wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Also Essen, Trinken und Sexus, die Triebe unseres Lebens. Was sie wie die Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Das tut kein Tier, das tut nur der Mensch. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen, des Mörders, und haben sich für Lohn den Irrtum Bilians überliefert. Und in den Widerspruch Korahs sind sie umgekommen. Diese sind Flecken bei euren Liebesmahlen, in denen sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden hingetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt. Wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen. Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Der Irrtum Belians. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Zur Ergänzung noch 2. Petrus 2, 14 bis 17. Auf Vers 12 noch. Diese aber, wie unvernünftige natürliche Tiere, geschaffen zum Fang und Verderben, lästernd über das, was sie nicht kennen, werden auch in ihrem eigenen Verderben umkommen, indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen, welche eine eintägige Schwelgerei für Vergnügen achten. Schrecken und Schandflecke, die in ihren eigenen Betrügereien schwelgen und Festessen mit euch halten, welche Augen haben voll der Ehebrecherin. So heißt es wörtlich im Grundtext. Augen haben voll der Ehebrecherin und von der Sünde nicht ablassen, indem sie unbefestigte Seelen anlocken, die ein Herz haben, in Habsucht geübt, Kinder des Fluches, welche, da sie den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie dem Weg des Biliam nachfolgten, des Sohnes Bosors, eigentlich Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung seiner eigenen Verkehrtheit empfing. Ein sprachloses Lasttier, mit Menschenstimme redend, wehrte der Dummheit des Propheten. Was ist das für ein Irrweg und Irrtum Biliams, des Sohnes Beors, des Zauberers, wie er in Josua genannt wird? Und diese Namensformel, Biliam, Sohn Beors, Zauberer, hat den Zahlwert 666. Was ist das für ein Irrtum Biliams, der sich für Lohn diesem Irrtum ausgeliefert hat? Es ist eine Mischung zwischen Licht und Finsternis. Es ist der Versuch, den Weg zu gehen, der uns soeben in 2. Korinther 6 als unmöglich beschrieben wurde. Anteilhabe zwischen Licht und Finsternis. Es ist eine Mischung zwischen Fluch und Segen. Sie wissen ja, er sollte Israel fluchen und Gott hat ihm sein Wort im Munde herumgedreht und hat aus seinem Fluch Segen gemacht. Und es ist eine Mischung zwischen Jahwe-Dienst und Götterdienst. Er ist ja jener Mann, der dann schließlich die Söhne Israels verführte zur Hurerei mit den Töchtern Moabs. Und das war ein so schreckliches Gericht, das dann über das Volk Israel hereinbrach, dass insgesamt 15.000 Menschen durch das Eingreifen Gottes, durch den Schlag Jahwes getötet wurden. Es war der Götzendienst des Baal Peor, des Meisters der Sexualität, wie man diesen Götzennamen eigentlich übersetzen müsste. Er war ein Prophet, der scheinbar auf der Seite Gottes stand und der manches Schöne über Israel sagte und dennoch ein Werkzeug des Satans und der Dämonen und der Finsternis. Für Lohn. Ich möchte hier einmal etwas sagen. Bitte verzeihen Sie, wenn ich damit vielleicht manche verletze. Es gibt auch eine geistliche Habsucht, die nichts zu tun hat mit dem Wachstum in Gnade und Erkenntnis, zu dem wir aufgefordert werden, wo wir uns ausstrecken sollten nach den Zielen Gottes, der uns zur ganzen Gottesfülle führen will. Es gibt auch eine geistliche Habsucht. Die will nicht nur Geld haben, wie die vielen Sekten, die überall schamlos abkassieren, sondern die will mehr haben als alle Kinder Gottes, nämlich Wunder und Zeichen, selbst dann, wenn sie dabei okkulte Quellen anzapft. Wenn es heute heißt, wir sollten die charismatische Bewegung nicht verteufeln, dann ist gewiss etwas Richtiges daran. Man muss große Unterschiede machen. Und es gibt viele irregeleitete Gotteskinder, die auch heute auf der Toronto-Welle mitschwimmen. Wissen Sie, dass dieser Biliam sich gerühmt hat, dass er ein Mann mit geöffnetem Auge sei, der dahin fällt, und zwar rückwärts umfällt. Die Toronto-Welle, die heute ihre eigene Schändlichkeit ausschäumt, so wie wir es vorhin gelesen haben, Die begann damit, dass ein bekannter Charismatiker, dessen Namen ich hier nicht nennen will, am Grabe einer heimgegangenen Charismatikerin von ihr eine besondere Power erfleht hat, das heißt eine besondere Machtgabe. Da war es, als ob von ihrem Grabe aus, so sagt er, ihn eine unvorstellbare Kraft erfüllte. Wissen Sie, was das ist? Das ist Totenkult. Und seitdem läuft diese Bewegung in der ganzen Welt. Und leider gibt es schon messianische Gemeinden in Israel, die ihr anheimgefallen sind. Wie schon zwischen Licht und Finsternis geistlicher Habsucht. Die Habsucht ist eine Wurzel allen Böses. Allen Bösen. Das gilt für die Dinge, die heute laufen in der Wirtschaft, in der Ökologie, in der Verderbnis unseres Planeten, auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Das gilt aber auch auf religiösem Gebiet. Ich möchte noch einmal sagen, das ist wohl zu unterscheiden zwischen dem, was uns der Apostel Petrus anrät, dass wir wachsen sollten, kräftig wachsen sollten in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Ich möchte Ihnen einmal sagen, woran man diesen Irrtum Bileams, des Mischpropheten und diesen Irrweg Bileams erkennen kann. Man kann ihn letzten Endes erkennen am Widerstand gegen das Geschriebene und gegen das vollmächtig verkündigte Gotteswort. Ach du mit deinem Wort, hat mich einmal einer angebrüllt. Bei uns geschieht wenigstens noch etwas, aber du mit deinem Wort. Und das begann schon in der Zeit der Apostel, als der Schmied Alexander dem Apostel Paulus viel Böses erwiesen hat und seiner Wortverkündigung widerstanden hat. Und der Apostel Paulus sagt, der Herr vergelte es ihm an jenem Tage. Und da gehört dann auch das hin, was im dritten Johannesbrief steht. In Vers 9, ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seiner Werke gedenken, die er tut, indem er mit bösen Worten wider uns schwatzt und sich hiermit nicht begnügt, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Versammlung hinaus. Was ist die Wurzel für den Irrwahn, für den Irrtum? Sodass die Kraft des Irrtums in uns wirken werden kann, wenn Gott uns an uns selbst dahin gibt. Wenn Sie einmal im zweiten Buch Mose über den Pharao nachlesen und sein Verhalten gegenüber Moses und Aaron, dann werden Sie sehen, dass es zunächst viermal heißt, dass Pharao sein eigenes Herz verstockte. Ehe denn, dass es heißt, und zwar fünfmal, dass Gott ihn verstockte. Im 2. Thessalonicher 2, Vers 11 steht ein ernstes Wort über die Wurzel des Irrwahns und des Irrtums, der auch in unserer Zeit und nicht nur zur Zeit der Apostel um sich frisst wie ein Krebsgeschwür. So hat es der Apostel Paulus einmal gesagt. 2. Thessalonicher 2, Vers 8, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Und vernichten durch die Epiphanie seiner Parousie, durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und in allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit. Und die Wörter, die hier verwendet werden, Macht, Taten, Zeichen und Wunder wurden zunächst einmal im Neuen Testament verwendet von den Aposteln Jesu Christi. Hebräer 2, Vers 5 stehen die gleichen griechischen Worte. Endzeitliche Machtentfaltung, endzeitliche Zeichen und Wunder können Zeichen Satans in der Machtentfaltung des Antichristen und der Lüge sein und Betrug der Ungerechtigkeit, denen gegenüber, die verloren gehen. Warum? Darum, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Sehen Sie, dann lässt Gott den Irrwahn, den Irrtum, den Irrweg wirksam werden, einfach aufgrund dessen, weil eine grundlegende Vorentscheidung in ihrem Herzen nicht vorhanden war. Und diese grundlegende Vorentscheidung ist die Liebe zur Wahrheit. Es ist auch die grundlegende Vorentscheidung dafür, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Dazu wollen wir rufen, solange es Zeit ist. Es kommt bald die Zeit, wo die Lüge dominieren wird in einer Macht, dass man kaum noch die Wahrheit erkennen kann. Und so wollen wir in unserer Zeit die Vorentscheidung leisten, die Liebe zur Wahrheit annehmen, damit Gott uns nicht an den Irrwahn, an den Irrtum, an den Irrweg preisgeben und überliefern muss. 2. Petrus 3, 17 steht das Wort: Hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Glaubensfestigkeit fallet. Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Da haben wir die beiden Pole, die Flucht vor dem Irrtum der Ruchlosen und das Wachstum in dem, was uns im Heiligen Geist und im Worte Gottes angeboten wird. Und so wollen wir bekennen, mit Psalm 119, Vers 67: Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber, nach meiner Demütigung, bewahre ich dein Wort. Und so werden Sie verstehen, warum auch in Ihr Leben und in mein Leben so manche Demütigung hineinkommt, damit wir nicht mehr irren und sein Wort bewahren. Wir wollen dann morgen aufgrund von 2. Korinther 12 sprechen über das Thema höchste Offenbarungen inmitten tiefster Demütigung.